Ja, also nee, das, auch mal sagen, ey, pass auf, diese ganze Hysterie dahinter und dieses Bock auf Abschieben, ob mit oder ohne Bauchschmerzen, das ist so ein Ding, das muss auch mal abgelegt werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände der Stiftung und ich habe heute zu Gast den Comedian Abdulkader Shahin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich habe mit dir abgemacht, dass wir uns duzen.
Yes.
Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. An dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch zum Poetry Slam Award. Den hast du gewonnen. Mhm. Abdul, du bist Sohn palästinensischer Flüchtlinge und dein Großvater ist einst in den Libanon geflüchtet und deine Eltern kamen in den 90er Jahren dann nach Deutschland. Und dann wuchst, sagt man das, als Staatenloser in...
Wir wachsen auch in der Regel.
Genau, in Neumühl im Duisburger Norden auf, wo du heute auch noch lebst. Obwohl hier in Deutschland geboren, hast du erst seit 5 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Und was das mit einem macht, wenn man sich nicht so richtig zugehörig fühlt und welche Erfahrungen man dann auch hier so macht, darüber wollen wir reden, aber auch über die ein oder andere Frage, die Politik, die Grünen, hier vielleicht miteinander auch streiten, debattieren. Mhm. Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, das macht natürlich auch diese Erfahrung, macht natürlich auch dein Comedy-Programm nicht nur lustig, sondern auch eben politisch und kontrovers. Dein Humor ist auch sehr direkt und treffsicher, wenn ich so sagen darf. Und du hast eine große Community, die dich sehr schätzt. In einem Kommentar schreibt einer, endlich mal jemand, der nicht aus der Möchtegern-Linken-Bubble kommt, um uns zu belehren, wie es vermeintlich richtig ist. Oder Hammertext, Hammertyp, Abdu, bleibt gleich. Mhm. Coole Kommentare. Ein Grund, warum ich mir das Gespräch mit dir auch gewünscht habe. Mhm. Und wir haben wie jedes Mal das so gemacht, dass du 6 Stichworte mitgebracht hast, die wir nacheinander ziehen und dann jeweils 6 Minuten darüber diskutieren. Und dazu steigen wir ein. Aber ich freue mich, dich erstmal herzlich willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist. Und vielleicht 1, 2 Gedanken abzufragen. Was bringst du heute für Gedanken mit?
Kontroverse. Also ich bin hier, das ist erstmal, finde ich, ein Angebot. Okay?
Jo.
Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch ein bisschen Enttäuschung auch mitgebracht habe und auch sehr viel Wut. Aber die habe ich eh immer dabei.
Aber Emotionen sind super gut. Ich habe den letzten Talk oder einen der letzten Talks zu Emotionen in der Politik gemacht mit einer Neurowissenschaftlerin.
Okay.
Und da habe ich gelernt, dass es total wichtig ist, auf der emotionalen Ebene überhaupt erstmal Emotionen zuzulassen, damit man in der Lage ist, die anderen zu verstehen. Und ich glaube, das gehört zur Kontroverse dazu. Fände ich super, wenn wir darüber auch diskutieren. Aber ich ziehe einfach mal hier aus unserem Topf das erste Stichwort. Und dann mache ich die Uhr an. Und das erste Stichwort ist Vertrauen und Respekt.
Ah ja.
Das hast du mitgebracht. Und das finde ich total spannend. Vertrauen und Respekt hat ja auch erstmal, ist ja eine Grundvoraussetzung, darüber Kontroversen auch zu führen, oder?
Ja, voll. Und auch irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen politischer Natur.
Ja.
Das habe ich mitgebracht aus dem Wahlkampf. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass Bündnis 90 Die Grünen, dass der Verein irgendwann angefangen hat, hart auf andere Leute zu schießen.
Okay.
Aber vorher habe ich mich an so eine Folge von Joko und Klaas erinnert, wo man sich ganz ähnlich versprochen hat, wir bleiben fair und nett zueinander, außer wir verlieren unsere ganzen WählerInnen. Dann schießen wir überall hin, dann fuchteln wir rum. Und das war für mich, boah, Alter, eine Shitshow, Alter. Als ich Mili reingezogen habe, dachte ich mir, Leute, es ist so traurig mit anzusehen.
Mach mal ein Beispiel, was hatte ich da besonders?
Ja, eine Rede von Annalena Baerbock, als sie sich da vor die Kamera hingesetzt hat und versucht hat, ganz nett zu sagen, bitte wählt nicht die Linken, wählt bitte die Grünen. Und ich denke mir, ja, was ist dein Angebot? So feministische Außenpolitik in Afghanistan vielleicht, die habe ich mir reingezogen 4 Jahre, war echt traurig. So, ich find's schade, so das sind alles Leute, ich will jetzt nicht hier böse rumschlagen, aber es enttäuscht mich, weil ich mir selber als Mensch mehr erhofft habe.
Ich kann das verstehen, dass sich das in dem Moment nicht abgeholt hat.
Ja.
Ich glaube, dass es ein bisschen schwierig gewesen ist bei der Kommunikation, was eigentlich die Botschaft war.
Ja.
Und die Botschaft, um das einmal zu übersetzen, war aber, weil das damals in dem Zeitpunkt tatsächlich nicht klar war, dass die Linken am Ende so viel Stimmen bekommen. Ja, und es sah sehr danach aus, sie waren lange bei 4%, dass sie nicht in den Bundestag kommen. Die Botschaft war natürlich, jetzt möglichst viel auch auf die Grünen zu setzen, um sie stark zu machen gegenüber den anderen im Bundestag. Ja.
Ja.
Und die zweite Botschaft, die Linke hatte lange Zeit gesagt, dass sie, und das sagt sie auch immer noch, eigentlich kein Interesse daran hat, in Verantwortung zu gehen. Und dadurch, dass sie auch gesagt haben, wir werden nicht mit der Union koalieren, war das auch fast unmöglich, dass es eine Regierungsverantwortung seitens der Linken gibt. Das heißt, die Grünen waren im Vergleich zur Linken die Partei, die tatsächlich Regierungsverantwortung übernommen hätten, weißt du?
Ja, aber das ist, guck mal, lass uns da mal ganz ehrlich reden. Wir sind bei Ehrlichkeit. Das ist eine realpolitische Floskel.
Das stimmt.
Und das spielen sich mit dem Narrativ die Grünen auf, als hätten die jahrzehntelange Regierungsverantwortung. Mhm. Und die Linken, diese Idealisten halt nicht, ey Digga, das sind, sorry, wenn ich das so sag, 4 Jahre Regierungsverantwortung gewesen. Mhm. Und einen Wertekompass zu haben und zu sagen, wir verkaufen die Werte jetzt nicht für Regierungsverantwortung. Mhm. Da bin ich als Wähler und sag, nö, da bleibe ich lieber bei einem gewissen Wertekompass. Und von mir aus auch Moralismus, den kann man mir gerne irgendwie negativ anprangern, gerne. Aber so Aufkrampf, und da spielt die AfD eine Rolle, weil eigentlich haben wir alle dasselbe Ziel. Also die AfD soll nicht so stark werden, gefährliche Partei, bla bla bla. Aber wenn ich mir so reinziehe, dass jetzt so eine CDU eigentlich AfD-Politik macht, Da muss man sich überlegen, mit wem möchte man paktieren. Und da habe ich die Auffassung, nee, da gehe ich lieber von der Regierungsverantwortung zurück und behalte meinen Wertekompass, als auf Krampf irgendeine realpolitische Scheiße abzuziehen.
Okay, verstehe ich. Aber jetzt noch mal kurz realpolitisch trotzdem gesagt. Ja. Wenn wir uns immer weiter zurückziehen, so in unser kleines Camp, ja, jeder in sein kleines Camp, dann gewinnen halt die anderen. Ja, also ich meine, die Mehrheiten haben sich schon verschoben. Es ist super hart in der Gesellschaft noch progressive Politik, gerade Mehrheiten dafür zu organisieren. Wäre es nicht jetzt an der Tagesordnung zu sagen, ey, komm, wir müssen zumindest untereinander, also so Mitte-Links, progressiv, vielleicht auch mit Liberalen, die noch für Bürgerrechte eintreten und so weiter, ein Bündnis machen, um gegen diese undemokratischen und auch zum Teil menschenfeindlichen Akteure zu agieren?
Ja, aber warum das schwierig ist, das wirst du gleich in Zukunft ziehen. Und dann reden wir darüber, wir halten diesen Punkt jetzt fest. Ich bin nämlich auf deiner Seite.
Ja.
Was dagegen spricht und die Sache schwierig
macht. Aber wir haben noch 2 Minuten zu dem Wort. Du musst noch was zu Respekt sagen.
Sag
noch
was zu Respekt. Das ist, guck mal, pass auf. Dieses Ding, dieses Ideal jetzt gerade, dass wir sagen, ey, zusammenhalten und was weiß ich was gegen so und so. Ich sehe das ein bisschen anders in der Form mit dem Zusammenhalt. Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, warum ich halt auch über Werte spreche, ist, dass man seine Werte zum Thema macht. Und sich nicht verkauft, weil jetzt irgendeine Dreckspartei Narrative und Stöckchen hinhält und wir über jedes Stöckchen springen wollen. Mhm. Weil das machen alle mit, bis auf eine Partei, die ich nicht mal nennen möchte. Mhm. Okay? Mhm. Und das ist so das, was ich mir wünsche. Ey, die Grünen haben doch ein Kernthema, was wichtig ist. Klimapolitik und Klima. Yes. Wie kann das sein, dass in Debatten ein anderes Thema, was wir ziehen werden, viel mehr Raum einnimmt als so ein Kernthema von den Grünen? Mhm. Das ist doch dumm und traurig und vertrau mir überhaupt nicht zweckdienlich. Und das wäre eine Ader, die man aufgreifen könnte, um Bündnisse im progressiven Spektrum ohne Probleme eingehen zu können.
Also du hast zu wenig gehört, die konkreten Werte, die vermittelt werden, und zu viel die Kompromisse und das, was man an Schwierigkeiten sieht in der
Auseinandersetzung. Ja, es ist halt immer wieder dieses realpolitische Ding. Wir können jetzt nicht, weil... Wir müssen ja realistisch bleiben.
Ja.
Aber die Realität bilden wir. Wir hatten Regierungsverantwortung. Wir haben so ein bisschen Realität in der Hand gehabt. Ja. Warum fließen da nicht gewisse Grundwerte ein, die man mit so einer Partei irgendwie in Verbindung bringt? Wir können jetzt nicht so tun, als wäre alles Gott gegeben.
Genau, aber die Realität ist ja auch ziemlich radikal, ne? Also du im Klimawandel, aber du hast ein sozusagen System von großen Konzernen zum Beispiel, das nicht sich bereit ist, daran anzupassen. Ja, du hast viele Konflikte in der Welt und Akteure, die irgendwie hart spielen und Krieg führen oder so, und damit musst du umgehen. Ne? Also Realität ist durchaus ja auch wichtig zu betrachten.
Natürlich, natürlich. Aber ich bin immer noch dafür, dass man die auch selber backen kann. So, man kann nicht sagen, das ist Gott gegeben und ich reagiere jetzt nur noch. Ich kann auch initiieren.
Darüber wollen wir reden. Sehr gut, dann ziehe ich.
Aber das ist echt anstrengend mit diesem Ding.
Das ist anstrengend, auf jeden Fall. Ja. Ich hab jetzt ein bisschen mehr Übung als du, deswegen war das jetzt deine Übungsrunde. Jetzt
alles gut. Jetzt wird's unangenehm.
Und genau, jetzt wird's unangenehm, weil jetzt kommt das Wort, das du gesagt hast, nämlich Migrationspolitik.
Das ist doch alles. So,
passt.
Es ist doch, ja, hier, bitteschön. Genau das ist der Grund, warum ich mich so schwer mit Bündnissen tue, wenn wir über Bündnis 90 die Grünen reden. Eine Migrationspolitik, für die man sich wirklich schämen sollte. So, und ich habe da ein Beispiel mitgebracht.
Genau, was konkret?
Pass auf, ich habe einen Cousin, der aus Gaza geflohen ist. Bis hierhin nach Deutschland. Der kriegt derzeit kein Asylverfahren, weil man die Politik abwarten möchte. Man möchte abwarten, wer regiert und was ihre Gesetze beschlossen werden.
Ja.
So. Und für mich ist das ein direkter Rattenschwanz, den kannst du zurückführen auf einen Nahostkonflikt, den wir vielleicht ja auch noch ziehen werden. Ja. Wer weiß.
Das stimmt.
So. Lassen wir hier drin erstmal. Der sitzt dann dort, wartet auf seinen Asylbescheid, muss aber auch Angst haben, dass der in irgendwelche andere Staaten dann abgeschoben wird. Weil wir haben ja gar keinen Bock gerade auf Menschenrechte. So, weil die AfD, die hat das so krass zum Thema gemacht, da müssen wir jetzt alle drüber springen.
Ja, ist aber keine Grüne.
Nee, überhaupt nicht. Aber die Grünen haben mitgemacht. Ja. Die haben mit Bauchschmerzen zwar angekündigt, abzuschieben, weil das macht ja einen riesen Unterschied. So, mein Cousin packt seine Koffer und sagt dann...
Abgeschoben wurde auch schon vorher.
Ja, aber
von den Ländern.
Ganze, ja, natürlich, ich weiß, es ist eine Ländersache und jetzt auch mit dem Sondierungspapier, da können die Grünen froh sein, dass die da ihre Finger insofern nicht mit drin hatten, aber da werde ich an anderer Stelle...
Wäre vielleicht besser, wenn die Grünen dabei gewesen wären.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die hätten das mitgemacht. Die hätten das auch mitgemacht, aber fürs Protokoll ist es gerade geiler, dass das eine SPD-CDU-Nummer war, dass die Bundespolizei jetzt zum Teil willkürlich einfach abschiebt und man nicht mal widerrufen kann als Geflüchteter, der irgendwie einen Asylantrag gestellt hat.
Da sind wir wieder bei der Realpolitik. Ist das geil, wenn CDU und SPD falsche Politik machen, weil man dann auf sie draufhauen kann? Oder ist das eigentlich nicht geil, weil man müsste eigentlich eine andere Partei da in der Regierung haben, die das versucht anders zu machen?
Ja, aber ist das der Fall? In diesem Punkt habe ich das Gefühl gehabt. Es war immer das Narrativ. Das Wie, das war bei allen vielleicht ein bisschen anders. Aber in die Richtung sind alle gegangen. Wir haben viel zu viele Flüchtlinge. Wir können das nicht tragen. Die Kriminalität geht hoch. Ich meine, die ganze Statistik und die Faktenlage sieht zwar anders aus. Wir sind rückläufig in der Kriminalstatistik. Es tut mir mega leid, dass das nicht matcht mit der Hysterie, die gemacht wird. Aber auf der anderen Seite sagen wir, dann müssen wir abschieben. Abschieben, abschieben, abschieben. Weil deutsches Leben, das ist viel mehr wert als andere Menschen. Weil ob der Penner, der hier Straftaten macht, in Afghanistan Straftaten macht.
Ja.
Das ist doch scheißegal.
Genau.
Das ärgert mich.
Das finde ich auch problematisch. Das ist die Gesamtdebatte, das sehe ich auch absolut. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Grünen haben trotz dieser Debatte immer wieder gesagt, pass auf, wir brauchen Migration. Und wir dürfen nicht die migrationspolitische Debatte so machen, dass die Leute, die im Land sind, hier das Gefühl haben, sie gehören gar nicht mehr dazu. Ja, wie dieses Mädchen, das dann in München auf die Bühne gegangen ist und sich entschuldigt hat für den, ich glaube, afghanischstämmigen Angreifer. Also da haben die Grünen das immer wieder gesagt. Und sie haben auch gesagt, pass auf, es geht eigentlich um Kriminalitätsbekämpfung und nicht um Migrationspolitik. Das ist am Ende ein bisschen verschoben, da gebe ich dir recht. Da kamen dann plötzlich die Migrationsargumente zuerst, aber... Sie haben es trotzdem gesagt. Und das heißt, kann man nicht den Grünen da an der Stelle sagen, ja, da müsst ihr weitermachen und da supporten wir uns auch gegenseitig?
Ja, das ist ein Punkt. Guck mal, pass auf, ich will da gar nicht ultimativ sein. Aber für mich, während der Wahl, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich habe keinen Bock, jetzt gegen die Grünen zu schießen oder sonst was. Aber ab diesem Kipppunkt, wo ich diesen hässlichen, was war das, ein Fünf-Punkte-Plan oder was das war, und die Partizipation an GERS, da habe ich gesagt, ich bin raus.
Ja.
Das ist für mich unverhandelbar und leider dementsprechend auch unwählbar. Und das sind so gewisse Sachen, da muss ich als Migrantenkind, du kennst meine Geschichte, ich habe dir ein Beispiel mitgebracht von jemandem, der betroffen ist und die Scheiße gegangen ist, da muss ich eine rote Linie ziehen.
Ja.
Weil ich kann nicht sagen, ey, mein Gott, lass mal realpolitisch sein, ich muss übrigens kurz meine Eltern abschieben. Das kann ich nicht machen. Die sind immer noch geduldet hier in Deutschland. Ich bin akut davon betroffen, was entschieden wird und dementsprechend bin ich da sehr sensibel und sensitiv.
Genau für solche Punkte, für solche einzelnen Punkte, wie zum Beispiel, dass die Genfer Flüchtlingskommission beachtet werden muss. Willst du mein Wasser? Ich habe noch nichts getrunken.
Nein, alles gut.
Dass die Genfer Flüchtlingskonvention in den einzelnen Fällen beachtet werden müssen, dass Abschiebungen in ganz vielen Fällen einfach nicht möglich ist und nicht erlaubt ist. Dafür haben die Grünen verhandelt, zum Beispiel auch im Bundesrat und in der Bundesregierung. Und natürlich haben sie dafür Zugeständnisse gemacht. Zum Beispiel, dass in der GEAS-Reform, die wichtig war, dass man ein europäisches System verbessert, anzunehmen, Einschränkungen, die dazu führen, dass eben so Lager wie Moria und so weiter nicht wirklich gerade angegangen werden, weil auch zu wenig Geld ausgegeben wird in diesen Ländern. Ja, das heißt, das ist ein in der Verhandeln und da werden Kompromisse gemacht. Das ist vollkommen richtig. Ist es nicht richtig, für jedes einzelne Menschenleben oder für jede einzelne Geschichte zu kämpfen, auch mit Kompromissen?
Ja, aber es gibt, guck mal, Kompromisse liebend gerne. Aber es gibt halt nun mal auch gewisse Sachen, da muss man sich halt auch ein bisschen ein bisschen moralisch zu positionieren. Ja. Und das passiert mir zu wenig.
Du hast zu wenig jetzt erstmal, wo wir in den Werten stehen und dann reden wir über die Sache.
Nee, auch mal eine klare Kante. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja, ich sag ja, es wurde viel gesagt. Ja. Also ich kann mir auch gewisse Punkte von Robert Habeck rauspicken und versuchen, dich damit jetzt zu überführen und will ich ja gar nicht. Da bin ich ja auch kompromissbereit.
Also an einem Punkt mal hart bleiben.
Ja, also ey, pass auf, diese ganze Hysterie dahinter und dieses Bock auf Abschieben, ob mit oder ohne Bauchschmerzen, das ist so ein Ding, das muss auch mal abgelegt werden. Das geht nicht. Das suggeriert das Falsche für Menschen, die eine Migrationsgeschichte in Deutschland haben. Mhm. Ey, das war wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gemerkt habe, diese realpolitische Komponente, die ich deswegen auch so negativ finde. Nur deswegen.
Ja.
Die schadet Menschen. Mhm. Weil das sorgt dafür, dass ich mich in der Öffentlichkeit, je nachdem, wo ich bin, nicht mehr sicher fühlen kann. Mhm. Wenn ich in Chemnitz oder sonst wo unterwegs bin, habe ich es eben ein bisschen schwieriger.
Ja.
Aber umso salonfähiger das wird. Dass ich unter Generalverdacht stehe, wie ich schon immer stand in meinem Leben. Und das jetzt gerade immer schlimmer wird, weil ich ja potenziell ein Psycho sein kann, der sich verfahren hat in den Weihnachtsmarkt, weil alle Kanaken sind ja so.
Ja.
Wo ich so sage, die haben Millionen Kanaken und Muslime in Deutschland. Wenn alle islamistisch oder was weiß ich, wenn hätten wir ein ganz anderes Problem in Europa. Die Faktenlage spricht auch für sich. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Rückgrat für Kompromisse. So, dass man auch mal sagt, ey, pass auf, das war nicht richtig, dass wir das und jenes einfach mal Rückgrat haben, um dazu stehen, wenn man mal Scheiße gelabert hat. Das würde ich mir auch mal wünschen. Sich gerade machen dafür. Fehler machen alle. Aber dazu stehen leider die wenigsten in der Politik. Und das würde ich mir mehr wünschen. Mehr nicht.
Hier lassen wir das jetzt mal
stehen. Hier lassen wir das jetzt mal stehen.
Dann ziehe ich jetzt mal noch die nächste Karte. Pass mal auf, ich nehme mal diese hier. So, jetzt hast du schon Tacheles geredet. Jetzt kommt das nächste Wort, das heißt System. Und da muss man erst mal sagen, was du überhaupt jetzt da diskutieren willst. Das System.
Das System. Ich habe da auch noch einen anderen Punkt, der ist da ein bisschen verknüpft an System. System habe ich ein bisschen allgemeiner gehalten, aber auch ein bisschen entspannter. Ja. Aber ich habe so die Vorstellung, wir leben in einem System, was sehr viele Verlierer produziert. Und ich finde, das steht einer riesigen Volkswirtschaft, der größten in Europa, überhaupt nicht gut zu Gesicht, um das mal ganz nett auszudrücken.
Das ist richtig.
Und da wünsche ich mir, also da fehlt mir Positionierung von den Grünen, wenn wir jetzt hier schon hier sind. Weißt du, was ich meine? Da finde ich, machen das andere ein bisschen besser, dass sie sich eingestehen, ey, pass auf, so gewisse freie marktwirtschaftliche Sachen funktionieren einfach nicht.
Mhm.
Die sind einfach nicht fair.
Ja.
Und produzieren so viel Verlierer, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Positionierung, ein bisschen mehr Sensibilität.
Kannst du ein Beispiel machen, wofür zum Beispiel eine Position gut wäre jetzt?
So, ich habe so das Gefühl, dass bei den Grünen in den letzten Jahren immer mehr Neoliberalisierung stattgefunden hat.
Ich bin mir nicht so sicher.
Pass auf, ich habe Beispiele.
Die waren schon mal neoliberaler. Jetzt im letzten Wahlprogramm war super viel Sozialpolitik drin,
warte. Also ich gehe schon nach, ich habe mir viel reingezogen. Und das Ding ist halt, die haben es nicht so gemacht wie andere Parteien, da gebe ich dir recht. Also es war nicht so ein Offensivding nach dem Motto, du bist deines Glückes Schmied und du musst mehr machen, mehr leisten und machen und tun. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass man, wenn du schon bei sozialdemokratisch bist, gewisse Sachen anspricht, was mir zum Beispiel bei Robert Habeck immer aufgefallen ist, bei seinen Tischgesprächen.
Ja.
Das hat mich so sauer gemacht, dass der nicht mal zu einer Platte oder so gefahren ist. Weißt du, was eine Platte ist? So eine Siedlung da, wo ich aufgewachsen bin. Dass der da mal so in die 14. Etage geht und so einen vollgepissten Fahrstuhl bedienen muss.
Ja.
Weißt du, weil das so Standard bei uns ist. Weil das finde ich auch mal geil.
Aber du weißt, dass der grüne Parteivorsitzende Felix Banaschak aus Duisburg kommt.
Ja, und das soll ich dir mal was dazu sagen? Ne? Der Felix, der sich im Marxloh aufstellen lässt, frag mal den Felix, wann der das letzte Mal im Marxloh war.
Ich sehe schon.
Und da ist der grüne Kollege, mit dem ich sehr gut befreundet bin, der Melli, der ständig Bürgerdialoge führt im Marxloh. Und mach mal, warum wird der nicht aufgestellt? Der ist für diesen Stadtteil als Abgeordneter Bombe gewesen.
Also das, du würdest dir das mehr wünschen.
Ja, natürlich.
Dass wir da mehr
Brennpunkte
reingeben.
Nee, pass auf, bleiben wir bei Felix. Ja. Du lässt dich aufstellen in den größten Brennpunktbezirk von Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Du lässt dich da kaum blicken, was für mich schon echt eine Schande ist.
Wie gesagt, ich habe das anders wahrgenommen. Ich glaube,
das ist mein Stadtteil. Ich bin da aufgewachsen. Ich weiß, wer da unterwegs ist von den Grünen. Das ist Melli. So, und ist Name-Dropping gerade ein bisschen, aber lass uns offen und ehrlich reden. So, ich will den jetzt nicht dafür Todes verurteilen oder sonst was, aber das ist so für mich ein Faktum, wo ich mir denke, in diesen Stadtteilen brauchst du Politik in Bürgernähe. Du musst mit den Menschen reden. Was sind eure Bedürfnisse? Was fehlt euch? Damit du, weißt du, andere Parteien machen es falsch. Die CDU und SPD macht es von der Ferne. und mit viel Rassismen. Und da muss man aber in die Field Operation gehen, wie ich das immer wieder so nenne.
Ja.
So, und da wünsche ich mir halt einfach, dass man die Nähe hat. Und ich bleib trotzdem bei Robert Habeck.
Ja, sag mal. So, Robert am Küchentisch.
Nimm mal den Felix weg jetzt.
Ist nicht in die Platte gegangen.
Warum geht der nicht in die Platte? Warum geht der nicht in die Platte?
Er war im Pflegeheim bei einer...
Ja, aber das ist wirklich, guck mal, das ist alles schön und gut, ist auch wichtig. Aber wenn ich an über 13, 14 Millionen Menschen denke, die armutsgefährdet sind oder verarmt sind, Kinder, die Hälfte Kinder, dann verdient sich das doch einmal einen Besuch.
Auf jeden Fall.
Ein Scheißbesuch.
Ja.
Ist doch schön, dass du bei Unternehmerfamilien bist, die überhaupt einen Esstisch haben. Geh doch mal zu den Familien, die keinen Esstisch haben. So, ey, sorry, aber das, guck mal, ich bin sehr enttäuscht und wütend, wie du das merkst, weil ich denke mir immer als Mensch, der sehr politinteressiert ist, aber eigentlich Künstler ist, wer berät diese Partei eigentlich?
Ich finde das total gut, dass du mit Emotionen
daran gehst. Ja, ich kann auch nicht anders.
Ich finde, darüber sollten wir dann nochmal reden, auch wenn die Zeit immer begrenzt ist. Was glaubst du denn, was Themen wären oder Punkte, wo die Grünen, wenn sie in Marxloh in der Platte am Tisch sitzen oder ohne Tisch in der Küche stehen, können die Grünen da ein Thema formulieren, wo die Leute sagen, jo, da bin ich dabei, das würde ich auch machen oder eine Forderung auch?
Natürlich. Klar, aber wenn du schon bei sozialdemokratischer Forderung vom Wahlkampf bist, musst du die Leute mal fragen, was fehlt dir gerade zum Leben? Mhm. Wie sieht der Wohnraum aus? Das ist auch so ein zentrales Thema, was man auch thematisieren muss. Oder beispielsweise Initiativen für Menschen, die jetzt beispielsweise Migranten oder Geflüchtete, die keine Arbeitserlaubnis kriegen, geduldet werden oder sonst was. So im ständigen, wie nennt sich das
nochmal? Das sind alles Themen, wie gesagt, die im Wahlprogramm der Grünen ganz stark sind. Ja, aber die Frage ist, was ist die Kommunikation? Wie erreicht das die Leute?
Die ist direkt.
Ja.
Du gehst direkt dahin und fragst die Leute, was die brauchen und suchst dann.
Du bist ja auch viel bei Social Media.
Ja.
Ist das überhaupt dann der richtige Kanal? Du sagst direkt?
Auch. Ja, also bei mir, ich habe da nochmal ein anderes. Ich bin keine Partei.
Ja, klar. Aber du kommunizierst mit vielen Leuten über.
Ich lebe ja da.
Deine Dinge,
das ist ja das Ding. Ich lebe mit meinen Nachbarn und den anderen Nachbarn und dann habe ich hier. Ich lebe in diesem im Brennpunktgebiet. Ich komme da gar nicht von raus.
Ja.
Ich bin damit konfrontiert, obwohl ich theoretisch, wenn ich nicht so einen extravagant langen Namen hätte, der arabisch ist, würde ich auch in einer tollen Metropole leben können.
Okay.
So, was für mich vielleicht karrieretechnisch geiler wäre. Aber ich lebe immer noch da, in der Platte. So, weißt du, wie ich meine? So, und das ist so das Ding. Aber ich bin kein Politiker. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Nee, ist klar.
Das ist halt das Unfaire gerade. Ich bin Satiriker. Ich werde dafür bezahlt, lustige Sprüche auf Nacken von den Grünen zu machen und auf Sachen
aufmerksam
zu
machen. Aber du hast hier jetzt die Chance, den Politikern was mitzugeben.
Wir sind gerade im Austausch. Wir sind im Austausch. Ich habe mich drauf eingelassen und ich will fair bleiben und respektvoll. Und hiermit beenden wir die jetzige Folge, meine sehr geehrten Damen und
Herren. Wir haben noch Stichworte. Wir haben noch Stichworte. Wir machen hier noch weiter. Also, pass auf.
Ich warte mal, drei noch.
Ich finde das, find das auch großartig. Ich finde das auch großartig, dass wir da so reingehen. Und ehrlich gesagt, schließt das direkt daran an.
Das ist das, was ich wollte.
Klassenbewusstsein.
Das ist so gut.
Da sind wir doch eigentlich im Thema.
Wir sind im Thema. Genau das ist das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Du sagst, ja, da steht da und da. Aber für mich wäre es klassenbewusst, wenn der Robert Habeck in der Platte gewesen wäre und auch mal so ein unangenehmes Gespräch geführt hätte. So, dieses fair debattieren etc.
Mach doch mal hier an, ich vergesse das
voll gut, nee, ist Bombe. Eine halbe Minute geschenkt, egal. Ja, aber das wäre für mich authentisch gewesen.
Ja.
Und das hat mich dann voll aufgeregt, weil der Robert, der ist ja so authentisch und weiß ich was und so phonetisch und alles, toller Typ. Und ich denke mir, ja, aber hier, Klassenbewusstsein, mein lieber Robert. Woran hat es dir gelegen am Ende so? Warum gehst du nicht zu solchen Familien, die armutsbetroffen sind und fragst die mal, wie die vielleicht Klimapolitik oder sonst, dass man Initiativen für diese Menschen hat. So, wir haben dann immer so richtig geile Initiativen, was ja auch wichtig ist, mit hier Wärmepumpe und alles wichtig und toll und schön und gut.
Hm.
Sag ich auch, ist alles super.
Ja.
Aber wie hilfst du jetzt Menschen, die sich gewisse Sachen nicht leisten können?
Hm. Naja, ich meine, zum Beispiel bei den Entlastungen von den Energiepreisen. Ja, da hat Robert Habeck eine wichtige Rolle gespielt, dafür zu sorgen, dass eben für die geringsten Einkommen tatsächlich Entlastungspakete auf den Weg gebracht wurden. Außerdem das 49-Euro-Ticket, vormals 9-Euro-Ticket sozusagen, als Maßnahme in der Pandemie und danach, dass man sagt, in der Energiekrise und danach, dass man sagt, okay, günstige Mobilität für alle. Das sind ja wichtige Schritte
gewesen. Aber ist das günstige Mobilität für alle? Soll ich dir mal sagen, wie der Alltag ausschaut von Menschen, als das 9-Euro-Ticket rauskam?
Ja.
Die haben sich das alle gegönnt,
weil
es ging. als die Scheiße 59 oder 49, 59 glaube ich sogar gekostet hat, 49 war das ja,
ja
dann ist es teurer geworden auch zwischenzeitlich, genau. Bevor ja. Die Scheiße jetzt abgeschafft wurde. Die meisten konnten sich das immer nur situativ leisten, nicht mehr durchgehend.
Ja.
Und da hake ich schon direkt ein.
Weil es noch zu viel ist sozusagen.
Natürlich ja. Ist es zu viel. Das ist für arme Menschen so viel Geld. Die können nicht sagen, durchweg hole ich mir die Kacke. Das geht leider nicht. Und das ist halt das, wo ich sage, da hätte ich mir, wenn wir schon bei sozialdemokratischer Ansätze sind, dass die Scheiße nicht signifikant teurer ist als 9 Euro. Mhm. Aber da waren wir dann, wie finanzieren wir das denn?
Ja, ist auch eine relevante
Frage. Das muss ja irgendwo herkommen. Ja, wir haben sehr viele Menschen, die immer reicher werden.
Dann reden wir doch
ihr Geld mit Wohnen verdienen ihr Geld, weil es ist ein super Markt. Der Wohnungsmarkt. Weil das ist ja auch alternativlos. Entweder bist du obdachlos oder du nimmst eine Wohnung. Das stirbt nie. Super Geschäft. Sollte man mit so einem Business, mit so einem Ding Geschäft machen?
Da hat zum Beispiel Robert Habeck dann gesagt, pass mal auf, ja, zum Beispiel Kapitalerträge sollten auch in die Sozialwirtschaft, in die Sozialversicherung einzahlen. Ja, das war so eine Forderung, wo er dann ein bisschen geschaukelt ist, das konkret zu erklären. Aber zumindest versucht er auch an der Stelle, oder hat er versucht, an der Stelle auch klare Punkte zu machen. Oder es hat eine Forderung von den Grünen gleich zum Beginn des Wahlkampfs einer internationalen Reichensteuer gegeben. Mhm. Und das heißt also, die Themen sind da. Ist es nicht so, dass es fehlt daran, dass in der Gesellschaft tatsächlich breite Bündnisse dafür auch gemeinsam eintreten?
Ja, aber da muss man ein bisschen, also ist ja löblich. Ich sag ja, Ansätze sind immer super.
Ja.
Aber fordern, das ist nochmal was anderes. Und
machen kannst du erst, wenn du Mehrheit hast.
Ja.
Dafür musst du gesellschaftlich
du musst ja auch erstmal Rückgrat haben und sagen, ich lasse mich jetzt hier von keinem vermeintlichen medialen, gesellschaftlichen Diskurs treiben. Thema Migrationspolitik.
Ja.
Über jedes Stöckchen springen, was von den Faschos kommt, als allererstes. Und sagen, pass auf, das ist unser Thema. Und wir sehen ein Ungleichgewicht, was wir koordinieren müssen. Und dann nerv ich die ganze Zeit die Leute, bis die das begreifen.
Ja.
Anstatt euch gegenseitig unten im Sumpf zu bekämpfen, guckt mal nach oben, wo die Kohle ist. Und dafür stehen wir dann, pass auf, politisch ein. Und dann ist das für mich kein Tropfen auf heißen Stein, was gut und löblich ist. Ja, hier Sozialabgaben, schön und gut. Alter, wir haben ein Problem mit Riesenkonzernen, die Tausende von Immobilien besitzen. Ein bisschen was Marmor, ein bisschen dies, das, die Miete erhöhen bis zum geht nicht mehr und die Auktionäre Milliardenerträge generieren.
Ja.
Mit Wohnen.
Also es ist zum Beispiel hier in Berlin, als die Grünen und die Linken und die SPD ja zusammen in einer Regierung war, da hat man ja versucht, zum Beispiel mit der Mietpreisbremse und Mietdeckel die Dinge einzuhegen.
Ja.
Aber da hast du auch gesehen, wie kompliziert das dann ist. Ja, vor Gericht sind sie dann, glaube ich, irgendwie eingebremst worden
mit
der Mietpreisbremse. Und am Ende ist es echt ein Fight. Ne? Also, und du musst viele Akteure zusammenholen, die dafür streiten.
Du musst
ihn
aber auch kämpfen. Das ist da sind wir nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Aber du musst ihn kämpfen. Und du musst ihn problematisieren. Ja. Guck mal, diese Konzerne, das muss man ganz klar sagen. Guck mal, da guckst du in die Kamera rein und sagst, müssen enteignet werden. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ihr müsst leider enteignet werden. Ich habe es wirklich ausgesucht. Ihr übertreibt.
Ja.
Feierabend.
Ja.
So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Rückgrat. Und dann sollen die rumheulen und die sollen sich ihre Parteispenden sonst wohin schieben. Weißt du, das ist ja alles auch so ein Cocktail, der wirklich. Ja. Also da ist sehr viel zu holen, glaube ich.
Ist aber einfacher gesagt als getan. Ich sag's nur mal so.
Warum?
Ne? Weil zum Beispiel
setz mich in Regierungsverantwortung.
Ja, ja.
Ich zeig dir wieder.
Und weißt du, was dann kommt? Dann wird jemand kommen und dir sagen, wenn du jemanden enteignen willst, dann musst du den dafür entschädigen.
Ja,
das kostet auch extrem viel Geld. Das ist wie wenn du die Wohnung kaufen würdest als Staat. Ne? Also es ist, ich sag nur so, extrem herausfordernd. Und das macht es nicht falsch, da ranzugehen. Aber ich glaube, es wäre cool. Und das ist aber
musst du den wirklich entschädigen? Ich finde, der sollte uns entschädigen.
Ja, du
hast wirklich. Nee, der sollte uns
vom Gerechtigkeitsempfinden gebe ich dir recht, aber.
Ich würde den entschädigen mit einer milden Freiheitsstrafe von nur 10 Jahren. So, wie wär's denn damit? Nee, Alter, du sagst Eigentum. Das ist immer diese Eigentumsscheiße. Ja. Alter, der hat sich kein Auto gekauft. Ja. Weißt du, was ich meine? Der hat mit Wohnen Geld verdient. Und da, ich bleib wieder bei meinem
Überreichtum.
Es ist unverhältnismäßig.
Ja.
Es ist auch, guck mal, das Problem ist, es ist alternativlos, Jan. Entweder bist du obdachlos oder du wohnst. In diesem Sektor darf keine Kohle verdient werden. Und da darf man auch mal ein bisschen moralischer sein. Geh, mach ein kleines Stüppchen auf, ein Späti. Und dann können wir gerne über weiß ich nicht, reden. Alter, wer ist reich?
Das ist übrigens eine sehr gute Idee.
Aber nicht mit Wohnen.
Über diese Idee denke ich jetzt nach. Ja, ob wir zusammen Späti aufmachen, ja,
und dann auch diskutieren wir da mit den Leuten. Ja, das finde ich eine total geile Idee.
Okay.
Aber worüber wir diskutieren, ist unter anderem Themen, die auch manchmal ein bisschen schwer sind.
Ich weiß, was du gezogen hast.
Nahostkonflikt.
So, viel Spaß.
Viel Spaß, genau. Ich würde mal so sagen, das ist kein Thema, das Spaß macht. Ja, und es ist ein Thema, ehrlich gesagt, du weißt es besser als ich, das für viele Menschen echt schmerzhaft ist, über viele Jahrzehnte hinweg, lange Geschichte, ja, diese Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Häufig hat man aber heute das Gefühl, ehrlich gesagt, es geht gar nicht mehr um den Nahen Osten, sondern irgendwie um die ganze Welt und viele Menschen in der ganzen Welt. Ja. Macht es das nicht eigentlich unmöglich, über das Thema noch zu reden, weil alle eigentlich von überall immer genau besser wissen, wie es zu laufen hat und den Nahostkonflikt lösen, wie Bundestrainer sein oder so?
Ich hätte vor 2-3 Jahren hätte ich dir recht gegeben.
Ja.
Mittlerweile muss ich dazu sagen, Alter, wir stellen uns hier in Deutschland an und du musst dir vorstellen, das kommt nicht von irgendeinem Palästinenser. Ich bin ein Mensch, der sich sehr lange und bis heute für Erinnerungskultur einsetzt, weil mich die jüdische Geschichte aus dem Nahostkonflikt heraus sehr interessiert hat. Und dann habe ich das jüdische Leid in Auschwitz durch diverse Projekte dann auch selber studieren können und weitergeben können an junge migrantische Jungs. Und bis heute bin ich da super engagiert. Aber ich muss dazu sagen, bei diesem Konflikt haben wir diverse Sachen diskursiv, die komplett beschissen gelaufen sind.
Sag mal 2, 3.
Ja, wir haben eine Staatssaison, die nicht ordentlich definiert ist.
Ja.
Die wurde adaptiert, weil das für uns aus der deutschen Perspektive mega einfach ist. Mhm. Was das aber mit sich gebracht hat.
Was das konkret heißt, die Sicherheit Israels.
Guck mal, die Sicherheit Israels ist vollkommen in der Staatsraison, das kannst du unterstützen.
Ja, ja.
Das die ganze Zeit, aber als Totschlagargument.
Die Staatsraison, die Merkel aufgemacht hat, ist ja nur
die Merkel aufgemacht hat.
Ja.
Jetzt aber im Narrativ seit dem 7.10., dass man gesagt hat, Staatsräson, wir liefern Waffen, wir machen dies und jenes und hier
Netanyahu. Hat man es nicht mehr ausformuliert, meinst du, was das genau
bedeutet? Nee, pass auf, das Problem, was ich sehe, ist, Staatsräson heißt doch nicht, dass ich mit einer teils faschistoiden, rechtsradikalen Partei, die verurteilte Terroristen im Ministerium hat.
Solidarität habe.
Absolut. Pass auf, jetzt kommt nämlich das Unangenehme. Mit denen bin ich super solidarisch und Staatsräson und dies und jenes. Und dann habe ich aber Jüdinnen und Juden in Deutschland, die nicht nur auf Pro-Palästina-Demos gehen, sondern auch unabhängig ihre Sachen machen, sich aber nicht sicher fühlen. Und das sollte doch eigentlich die Staatsräson sein.
Die zu schützen.
Als mit so einer Regierung, die teils verurteilt ist, Alter, vom Internationalen Strafgerichtshof.
Genau, aber das sind zwei Teile. Das sind doch zwei Teile der Staatsräson. Das eine ist, jüdisches Leben zu schützen, ja, also überall in der Welt und in Deutschland. Und das andere ist dieses Thema eben die Sicherheit des Staates Israels.
Ja, aber wen gibst du? Pass auf, das ist... Ja. Wir haben keine aktive Rolle, außer dass wir Waffen liefern. Also mach's ruhig aktiv.
Ja.
Aber du solltest doch ganz klar definieren, es geht mir um die historische Staatlichkeit Israels und Sicherheit.
Ja.
So, das ist mein Punkt in meiner Staatsräson als deutscher Staatsbürger.
Genau. Was in den Grenzen von 67, würde ich mal sagen.
Ja, das ist, genau. In der Variable aber, und es ist nun mal eine Regierung, sie ist variabel, sie wird immer neu gewählt in der Demokratie, passe ich mit der Staatsräson auf.
Mhm.
Weil wir sehen ja das Paradebeispiel dafür, dass ich nicht blind solidarisch mit jeglicher Regierung sein kann, auch wenn ich eine Staatsräson in mir trage, hege und pflege.
Absolut.
So, und das
heißt ja auch gar nicht unkritisch mit dieser Regierung zu sein.
Ja, aber auch kritisch, guck, pass auf.
Waren wir ja auch nicht vor dem 7.
Oktober. Nee.
Aber die haben diese Justizreform da vorangetrieben, das wurde ja nicht nur im Land, sondern von allen.
Lass uns mal Tacheles reden. Das Ding ist, guck mal, auch unabhängig von der Staatsräson, weil ich würde es gar nicht so vertiefen, oder ausweiten großartig. Es sind so viele unschuldige Menschen gestorben, was medial kaum abgebildet wird. Das nehmen sehr viele Menschen wahr. Das ist eine Doppelmoral und scheinheilig ohne Ende
aber
und
weißt
traurig.
Du, weißt du? Im Sudan sind auch viele Menschen.
Ja, richtig,
das ist noch weniger medial wahrgenommen.
Vollkommen. Ich setze mich für alle Krisengebiete so gut
ich kann. Ich will auch nicht jetzt Whataboutism betreiben. Ich meine nur, aber diese Kritik ist nicht medial wahrgenommen.
Auf,
Vergleich zu anderen Konflikten schon.
Ja, aber es ist auch exponentiell im Vergleich zu anderen Konflikten, wie viele Kinder sterben, Journalisten sterben. Und weißt du, wenn wir da jetzt reingehen, ich will es für dich gar nicht so unangenehm machen, Jan, wirklich. Aber wir haben nur noch 2 Minuten. Man muss sich eingestehen, dass der Diskurs nicht fair behandelt wird. Vor allem hier in Berlin, was ich mitbekomme, dass die Leute die ganze Zeit, egal ob kritisch, unkritisch, es ist wirklich eine Willkür, wie die Leute zusammengetreten werden, wenn die eine Palästina-Fahne tragen. Pass auf, ich will dir ein Beispiel mitnehmen aus meinem privaten Umfeld. Mhm. Ich habe eine Freundin, die hat von mir ein Palästina-Tuch geschenkt bekommen.
Ja.
Weil ich habe die Sachen, tut mir leid, die sind angewachsen bei mir als Palästinenser-Stimme. Ja. Es tut mir sehr leid, ich weiß, es ist wie so dem Stier das rote Tuch irgendwie vorhalten. Die hat noch nie in ihrem Leben auf einer Demonstration irgendeine Scheiße von den Bullen mitbekommen, noch nie. Dann hat die dieses Tüchlein an. Ein kleines ist das auch noch, nicht mal so ein dickes Ding.
Und dann kriegt sie gleich drauf.
Sofort. Mhm. Ey, Digga, das kann doch nicht sein.
Nee, das kann wirklich nicht sein.
So, und das ist aber gang und gäbe. Und da müssen wir mal uns wirklich fragen, Alter, was machen wir hier eigentlich? Und es gilt, jüdisches Leben zu schützen.
Ja.
Und wenn jemand Straftaten macht, antisemitisch ist oder sonst was, dann nimm den auseinander.
Genau. Aber nur auf der anderen Seite ist es so, wenn ich auf eine Demo gehe, mit einer Palästina-Fahne oder mit einer Kufia, dann ist das kein problematischer Akt.
Nein,
sondern es ist Demonstrations- und Meinungsfreiheit.
Ja.
Und beides gehört zusammen. Ja. Deswegen lass uns das einmal nach vorne drehen.
Ja.
Was braucht es, damit es denn eine angemessene Diskussions- und Debattenkultur zu dieser Frage gibt, bei der sich die Leute aufgehoben fühlen?
Differenziertheit.
Von beiden
Seiten, Differenziertheit. Und wir hatten den Punkt auch Respekt und auch Aufmerksamkeit. Ja. Es braucht Differenziertheit. So.
Ja.
Ich pauschalisiere auch nicht alle Israelis oder Jüdinnen und Juden um Himmels Willen.
Ja.
So einer diversen Community werde ich doch nicht gerecht.
Aber Differenziertheit.
Was ich dir nur sagen will, Jan, im überwiegenden Diskurs rennt irgendjemand mit einer Palästina-Fahne in einer Demo, labert vielleicht Scheiße und zack, Palästinenser.
Wird das breitgetreten.
Auf einmal sind das alles Palästinenser.
Ey, Leute, aber genau, so das ist doch der Punkt, wo ich gerade lachen musste, weil Differenziertheit ist sowas von abwesend in der Debatte der letzten 2 Jahre. Es
aber
alle, die was sagen, werden
vereinfacht. Und wer muss die schaffen? Warum gibt's die nicht und wer muss die schaffen? Warum gibt's die nicht und wer muss die schaffen? Und da muss man, da bin ich wieder
bei. Wir beide müssen das schaffen.
Nee, wir müssen das nicht schaffen.
Ich glaube schon.
Jan, wir müssen das nicht schaffen. Es gibt Leute, die werden dafür richtig geil bezahlt, die sich auch mal gerade machen können und sich da hinstellen können und sagen können, meine sehr geehrten Damen und Herren, es tut mir sehr leid, ich habe eine feministische Außenpolitik versprochen, die habe ich eine Zeit lang nur selektiv behandelt und ich habe aber aus Fehlern gelernt und das werde ich in Zukunft ändern, weil da sind so viele Frauen gestorben und auch im Sudan und so weiter.
Du sprichst jetzt auf Annalena an.
Habe ich auch.
Annalena Baerbock war, jetzt sind wir ein bisschen über die Zeit, aber das macht nichts, weil das Thema wichtig ist. Annalena Baerbock war eine der ersten Außenministerinnen, die einen Waffenstillstand gefordert hat, mit David Cameron zusammen im Dezember, 2 Monate nach dem 7. Oktober. Ja. Na, und das ist total untergegangen.
Wie oft hat sie das gefordert? Weil ich habe auch Interviews gesehen, wo sie gesagt haben, wir müssen weiter Waffen liefern, weil die Sicherheit Israel hat die auch gesagt.
Das ist halt ein Problem, wenn du in einer
Regierung... Es ist auch widersprüchlich.
Es ist auch ein Problem mit den Waffen. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben ja in der Regierung versucht, diese Waffenlieferung zu konditionieren. Stichwort Bild-Zeitung. Wir haben vor dem Gespräch kurz drüber gesprochen. Die hat dann eine Kampagne dagegen gemacht, weil die es hochgezogen haben. Und dann hat der Kanzler im Grunde genommen per Machtwort gesagt, das wird jetzt aber weiter so gemacht, wird auch nicht wirklich thematisiert, Also die Differenziertheit der Debatte, die ist gar nicht da, Aber wenn ich jetzt sage, wir müssen damit anfangen, also alle müssen doch damit anfangen, das zu differenzieren. Ich habe das Gefühl, die Leute, die das versucht haben, es gibt ja ein paar da draußen, die versucht haben zu differenzieren, die trauen sich eigentlich gar nicht mehr richtig, die Debatte zu führen.
Ich sag dir auch ehrlich, die Rolle von Annalena Baerbock tut mir sehr leid. Muss ich sagen, weil ich habe schon die Bauchschmerzen bei ihr gemerkt. Also wie immer, meine ich wirklich ernsthaft, unironisch gerade. So, das habe ich gemerkt, war sehr schwierig. Was mich aufregt, ist halt einfach...
Sie hat es auch gesagt, sie hat auch viel kritisiert. Also
wir haben auch eine schwierige Position in Deutschland. Ich habe lange das Narrativ gehabt, dass ich gesagt habe, Deutsche sollten die Fresse halten, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Sorry, bei der ganzen Scheiße, die nicht mal 100 Jahre alt ist, sollten Deutsche die Fresse halten. Das meinte ich gar nicht böse, ich meine mich ja mit als Deutscher.
Ja.
Ich meine das gar nicht von oben herab oder so.
Nee, ist richtig.
Aber jetzt haben wir eine sehr schwierige Situation, wo wir leider auch mit drinstecken, weil Deutschland auch mit angeklagt
ist. Absolut, vor allem,
Bro,
weil die USA jetzt ausfällt.
Voll, und das Ding ist, das ist halt, man muss auch Position irgendwie, weißt du, wenn ich so an den Internationalen Strafgerichtshof denke und den Haftbefehl gegen Netanyahu beispielsweise. Ey, Digga, so, weißt du?
Ja, da hat sie klare Position.
Da muss man aber auch jetzt, wo sich Merz einfach drüber hinwegsetzen möchte, muss man auch nochmal klare Kante sagen. Und ey, hör mal zu, Jeffrey, mit dem komischen Jet, den du da hast, das ist nicht dein Land, Alter. Du machst hier nicht, was du willst. Weißt du, wie ich meine? Muss man auch nicht in dem Duktus sagen, kann man gerne auch auf Hochdeutsch machen. Aber da, ein bisschen mehr Klarheit, Alter. So, okay, ich beruhig mich wieder, tut mir leid.
Nee, gut, war
ich
richtig.
Ersatz
gut.
Wasser,
genau.
Nächstes solange Wasser, es noch Wasser gibt, ne?
Letzte Karte.
Letzte Karte.
Jetzt wird es nochmal interessant. Andere Geschichte, aber geht natürlich immer um die Frage Respekt und Vertrauen. Lützi und Liberalismus. So, Lützi, so. Lützerath.
Das war ein anderes Thema jetzt ein bisschen.
Warst du mal in Lützerath?
Ich war da. Ja. Ich habe mich in Lützerath verirrt, als da die große Demo war und habe ein bisschen was abbekommen von der Bundespolizei, aber die meinten das nicht so.
Okay,
haben sie gesagt. Das sind Freunde und Helfer. So, ein bisschen Pfefferspray abbekommen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich wollte einfach nur demonstrieren gehen. So. Und da wurde ja auch unter anderem mit den Grünen beschlossen, dass da irgendwie dieses kleine Dörfchen weggeballert wird von diesem 15-Millionen-Bagger, der riesen das, ne, Schaufel da.
Ja, das war die Einigung mit RWE.
Ehrenlos. Mhm. So in meinen Augen ehrenlos.
Ja.
Weil das ist auch so ein Punkt, wo ich so sag, und am Ende kommt ja noch raus, wir brauchen Lützi gar nicht. Wir reißen Lützi jetzt doch nicht ab. Aber die ganzen Leute haben auseinandergenommen.
Das haben Leute erkämpft. Ja?
Nein, stopp, das stimmt nicht. Das haben Leute nicht erkämpft. RWE selber hat gesagt, wir brauchen die, wir können die nicht verarbeiten, die Braunkohle. Das ist nicht ausgehandelt worden. Ausgehandelt worden ist, reiß den Laden ab.
Ja.
Am Ende wirtschaftlich, wir können die Braunkohle nicht verwerten, deswegen reißen wir den Laden nicht ab. Das ist die Wahrheit.
Ich kann dir sagen, es haben Leute dafür gekämpft, dass die Dörfer gerettet werden. Zum Beispiel Katrin Henneberger, die ist jetzt nicht mehr im Bundestag.
Ja. Oder Abdul Kader Shahin, der sich verirrt hat.
Und sehr gut. Das kann man auch anerkennen, dass das alles mit eine Rolle spielt, aber in diesem Kampf, ja, und das ist ein gemeinsamer.
Ja, aber du kannst halt nicht Deals auf, guck mal, das ist auch so ein Wunsch von mir.
Ja.
Da können wir müssen nicht einer Meinung sein.
Nee.
Aber mein Wunsch ist, dass du verhandel und mach, aber mach doch keine Deals mit so Leuten, Alter, weißt du, was ich meine, die sich eine goldene Nase daran verdient haben, Alter, fossile Brennstoffe rauszubuddeln und die Galaxie hochzuschaufeln. Weißt du, was ich meine? Das steht doch den Grünen nicht gut zu Gesicht.
Aber am Ende ist es doch trotzdem ein Erfolg, dass wir es erreicht haben, dass dieser Kohleausstieg endlich Realität geworden ist dort. Und im Osten haben wir ihn zum Beispiel noch nicht erreicht, in diesem Maße, jedenfalls nicht so früh.
Lass die Leute im Osten in Ruhe, die haben es schwer genug gehabt. Ja. Nee, meine ich wirklich ernsthaft.
Gut, dass wir noch über den Osten reden.
Ja, wir müssen über den Osten reden.
Liberalismus ist vielleicht ein Thema. Also,
Liberalismus, genau. Da haben wir ja gerade, du hast ja gesagt, Neoliberalisierung ist so ein bisschen, sind wir nicht. Wir sind eher sozialdemokratischer. Ich sehe das anders alles. Diese ganze Liberalisierung von, freier Markt und so. Hm. Ich wünsche mir da ein bisschen mehr. Nö, deswegen
aber Liberalismus ist ja auch Befreiung des Individuums.
Ja.
Emanzipation.
Was denn zum Beispiel?
Selbst entscheiden zu können, wie man leben möchte.
Ja.
Wer man sein möchte.
Aber weißt du, was das in der Realität heißt, wenn wir schon bei Realpolitik sind? Dass du mit 380 km/h die A3 Richtung Porto runterbretterst, als würde es keinen Morgen geben.
Das ist der Liberalismus von Ulf Poschardt.
Und, ja, aber auch...
Guck, den sehe ich nicht.
Oder noch gesagt, was.
Das ist ja
genau, ich brauche ein grünes Beispiel.
Von anderen.
Ich brauche ein grünes Beispiel.
Ja, okay.
Elektroauto fahren. der sich das leisten kann. Ja. Alle anderen zahlen 49 Euro. Vielleicht auch 59.
Mit dem Elektroauto fährst du jedenfalls nicht so schnell, weil das ist einfach dann nicht mehr effizient.
Das ist kein gutes Argument dafür, Bro. So, das schneiden wir bitte einmal raus. Das ist so, überzeugst du Leute nicht, E-Autos zu kaufen.
Okay, dann sagen wir mal, wie ich sie überzeuge.
Zukünftige Elektroautos werden eine Reichweite von über 2000 Kilometer gewährleisten und deutsche Produktion, meine sehr geehrten Damen und
Herren. Es gibt neue Batterien, ohne Lithium.
Ohne Lithium?
Ja, jetzt Natrium-Batterien.
Da freuen sich die Leute in Afrika, die Kacke rausbuddeln auch, ne?
Genau. Ne? Also es gibt schon positive Entwicklungen in diesem Zusammenhang und das heißt, man kann den Menschen auch durchaus Fortschritt und Befreiung, Veränderung zumuten und das positiv framen. Glaubst du, dass wir das hinbekommen?
Ich hoffe. Ich hoffe, dass man Tischgespräche führt an Orten, wo es keine Tische gibt und man erstmal dafür sorgt, dass wir Armut bekämpfen. Weil das sollte ein Herzensthema sein für Menschen, die sich irgendwie Sozialdemokratie, und damit meine ich nicht die SPD, sind noch schlimmer dran, die sich das irgendwie auf die Fahne schreiben. Das ist so mein Kernding.
Ja.
So, aber ich kenne das. Ich bin in Armut aufgewachsen, ich habe Scheiße gefressen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und wenn ich mir so Debatten reinziehe, das ist so weit weg von mir gewesen in der Vergangenheit.
Ja.
Wir können labern über E-Autos und einen Tesla anzünden und doch einen VW kaufen von mir oder sonst was.
Mhm.
Weißt du? Aber ich will, dass diese Leute, Millionen von Menschen in Deutschland, dass da erstmal was gemacht wird und das mit eingebunden wird. Und da fangen Initiativen erst im zweiten oder dritten Schritt an. Wie ermögliche ich Nachhaltigkeit und was weiß ich was für Menschen, die ganz unten sind?
Ja.
Aber dafür brauchen wir andere Sachen, die vorausgehen.
Um aus der Armut rauszukommen, was ein wichtiges Thema für dich ist, braucht es auch Bildung. Du machst viel Bildungsarbeit und Jugendarbeit und lass uns mal die letzte Minute vielleicht dafür nutzen.
Sag doch mal,
was glaubst du, wie kommen wir dahin, mehr Bildung
und einfach eine Befähigung für junge Menschen, für Jugendliche, für Kinder
zu erreichen. Schlicht und weg Kohle dafür. Also wenn ich mir reinziehe, was für eine Welle gerade abgeht, auch vor allem in Berlin, die ganzen Kürzungen im Bildungssektor, Kultur etc., das ist verheerend. Mhm. Wir beschweren uns über irgendwelche Anschläge, Islamismus und bla bla bla. Ich war in diesem Bereich tätig, bin es immer noch. Präventionsangebote ohne Ende, das ist das Einzige, was bringt.
Ja.
Abschieben und neue Leute, die Leute radikalisieren sich in Deutschland, ja, nicht im Ausland, in Deutschland. Und das Einzige, wie du die abholen kannst, ist mit Bildung, kulturelle Angebote, Initiativen. Dafür brauchst du schlicht und weg Geld. Ja. Und wenn du diese Kohle streichst und
Leute.
Ja, Leute hast du.
Die du bezahlen kannst.
Du hast Leute, die musst du nur bezahlen. Du musst auch nur Ressourcen. Wir machen sehr viel ehrenamtlich, Mann.
Ja.
Ich nehme nicht mal für jede Scheiße Kohle.
Ja.
So. Aber selbst das ist zu wenig, Alter. Die Ressourcen reichen nicht aus. So. Und da musst du investieren ohne Ende. Das musst du so benennen. Das musst du so bewerben, weil das ist effizient in jeglicher Hinsicht.
Also institutionelle, ja, Stärkung.
Ja, aber auch bis zum Jugendzentrum, ja, Schule und kulturelle Angebote und alles Mögliche, mehr, ja, Zugänge, sind wir auch wieder bei Armut. Mhm. Wie viel Kultur, Kunst können sich arme Menschen leisten? Mhm. Kaum. Mhm. Und das ist schon Teil des Problems.
Ja.
Oder Bildungsangebote.
Da hat Claudia Roth zumindest den Kulturpass auf den Weg gebracht.
Ja, das ist eine coole Initiative. Sache, ja, ja, ist cool, aber man muss sich da auch stark machen, dass diese fetten Gelder, diese Milliarden, die gekürzt werden zum Teil jetzt, auch vor allem im Raum Berlin ist ein geiles Beispiel dafür, ist nicht, ne, aber dafür muss man sich einsetzen,
ja,
auch wenn die CDU gerade regiert, dass das nicht passiert. Weil der Boomerang, der ist sehr, sehr schmerzhaft.
Ja.
Wenn der die nächsten 5 bis 10 Jahre zurückkommt, ich sag das auch immer wieder gerne mit Ansage, das wird richtig wehtun. Und da brauchen wir dann nicht polemisch heulen und sagen, oh nee, wir haben Radikalisierungsprobleme. Nee, wir haben ein bisschen Geld gespart, dafür aber irgendwelche Großkonzerne gerettet, die rumgeheult haben und uns erpresst haben.
Mhm.
Und ja, das sind jetzt die Abstriche, die wir machen müssen. Aber über Pöller am Weihnachtsmarkt beschweren wir uns dann doch gerne.
Mhm.
Nee, ich bin auch gegen Pöller, aber lass mal präventiv arbeiten.
Ja. Abdul, danke für das Gespräch.
Boah, das war wild.
Das war ein wilder Ritt,
ja,
und da ist noch so viel offen geblieben.
Voll.
Also aber ich freue mich, okay, auf den Späti und die Diskussionen, die wir da führen werden.
Mach den Laden auf, Alter.
Sehr gut. Also, schön, dass du da warst.
Ey, gerne, Mann.
Und euch und Ihnen allen auch vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Pick Your Battles.